Ah nee, hallo. Ja, ich schiebe das mal vorweg. Ich war im Mai bei euch gewesen und da hatte ich eine Predigt über den Baum des Lebens gehalten. Und er begegnet uns im Garten Eden und auch noch einmal am Ende der Bibel in der Offenbarung. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich einige noch daran. Meistens vergisst man ja die Predigten immer wieder, ne? Die heutige Predigt geht in ähnliche Richtung. Wir blenden einmal das erste Bild ein. Advents-, Weihnachtszeit, wie schön. Du hast es eigentlich auch schon gesagt, die vielen Lichter in der Dunkelheit machen es deutlich. Ich war auch hier sehr beeindruckt, als ich hier reinkam und sah, wie schön ihr alles aufgebaut habt, ohne Frage. Ihr habt mir heute eine Auftragspredigt gegeben. Das Thema lautet Glaube als Herausforderung. Und drei Bibelstellen wurden dazu angegeben. Zum einen finden wir sie auf den ersten Seiten der Bibel, wo es um das Paradies geht. Zum anderen finden wir sie auf den letzten Seiten der Bibel, wo es um die Ewigkeit eines Tages bei Gott geht. Und genau dazwischen hat man Lukas 19,10 gepackt. Darin heißt es, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist eigentlich gar nicht so dumm, denn das Kommen Jesu steht in einem großen Zusammenhang. Und ich möchte dieser Predigt mal einen Untertitel beifügen. Also ich bin nur gehorsam, was ich heute hier mache, ne? Also der Titel, die Bibelstellen, ziemlich ungewohnt für mich, aber muss ich auch mit klarkommen, ne? Glaube als Herausforderung, das ist wie gesagt die Auftragspredigt, die ich heute habe. Und ich füge jetzt mal einen Untertitel dazu. Glauben als Herausforderung, den großen Zusammenhang des Lebens zu erkennen. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, können drei Fragen sehr, sehr hilfreich sein. Die Fragen sind nicht neu, die habt ihr alle schon einmal gehört. Woher komme ich? Wozu lebe ich? Und die dritte könnt ihr euch denken, ne? Wo gehe ich eines Tages hin? Ich habe mich zurückerinnert, vor vielen Jahren, lange, jahrzehntelang her, fragte unser kleiner Sohn, der war damals 8 Jahre, Mama, bevor man ein Baby ist, bevor man im Bauch der Mama ist, ist man da im Himmel? Interessante Frage aus dem Munde eines Kindes. Viele fragen sich, und das meist erst am Ende ihrer Tage, wo gehe ich eines Tages hin? Aber keiner fragt, wo er vorher war. In der Bibel hören wir davon, wie Gott zu dem Propheten Jeremia sagt, Gott sagt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Vorher kannte Gott ihn schon. Ich behaupte, ja, schon bevor der Mensch wurde, war er bereits, wenn du so willst, bei Gott. Gott kannte ihn schon. Und Gott ist nicht wie wir Menschen dem Faktor Zeit unterworfen. Zeit, wie wir sie kennen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, gibt es bei Gott in diesem Sinne nicht. Gott lebt in anderen Dimensionen. Er ist nicht begrenzt von dieser Zeit, wie wir sie kennen. Der Mensch kommt von Gott und er gehört auch zu Gott. Und in dieser Aussage finden wir auch unseren Lebenssinn. Ecke Heidenreich, eine bekannte Schriftstellerin, Journalistin und Kabarettistin, hat mal Folgendes gesagt. Sie sagte, es kann nicht der Sinn des Lebens sein, am Ende die Wohnung aufgeräumt zu hinterlassen. Toll, ne? Super, weil viele genauso denken. Schauen wir mal auf die ersten Seiten der Bibel. Am Anfang, Leute, da war das Paradies. Die biblische Schöpfungsgeschichte macht deutlich, dass der Mensch geschaffen wurde, um mit Gott in ganz, ganz enger Gemeinschaft zu leben. Und die ersten Menschen, Adam und Eva, werden nach dem Rausschmiss aus dem Paradies Gott wohl sehr vermisst haben. Schließlich lebten sie eine ganze Zeit, ich weiß nicht wie lange, eine ganze Zeit, für uns kaum unvorstellbar, in ganz, ganz enger Verbindung mit Gott. Und wie eng diese Verbindung war, leuchtet in dem Vers nach dem Sündenfall auf. Da heißt es in der Bibel, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte. Und da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes. Ja? Wow! Sie hörten die Stimme Gottes. Gott wandelte mitten unter ihnen und sie mussten sich vor dem Angesicht Gottes verstecken. Wie nah muss Gott den Menschen da gewesen sein? Die Gegenwart Gottes muss unvorstellbar intensiv gewesen sein. Der Mensch war noch nicht aus dem Garten Gottes vertrieben worden, wo er Gott begegnen konnte. Es herrschte noch der ursprüngliche Zustand der Nähe Gottes mit dem Menschen. Und unsere Paradiesvorstellungen reichen bei weitem nicht aus, diesen Ort und das Leben dort mit Gott zu beschreiben. Das wäre so, als wenn du einem Pferd das Internet erklären wolltest. Adam und Eva hatten ihr verloren gegangenes Paradies sicherlich, denke ich mal, ihr Leben lang vor Augen. So etwas kann man doch nicht vergessen. Anders sah es da schon bei ihren Kindern aus. Denn sie kannten das Paradies aus eigener Erfahrung nicht mehr. Adam und Eva werden ihn sicherlich häufig davon erzählt haben, denn schließlich waren sie Augenzeugen. Die Sehnsucht danach begleitete sie ihr Leben lang, die Sehnsucht nach dem Paradies. Aber diese Paradieserzählungen werden sich wohl im Laufe der nachfolgenden Generationen immer mehr verloren haben. Mehr und mehr geriet die Ausgangsbasis des Menschen, das ursprüngliche Paradies, in Vergessenheit. Die Gottlosigkeit nahm zu. Wir leben alle jenseits von Eden. Das ist so. Die Welt, in der wir leben, ist kein Paradies, sondern eine finstere, von Gott abgefallene Welt. Teilweise ist das Leben auf dieser Erde die Hölle auf Erden. Das Paradies ist dem Menschen zunächst verschlossen. Die Tür ist hinter ihm zugefallen. Es gibt auf eigene Faust keinen Weg zurück. Unmöglich. Gott ließ auch im Paradies den Baum des Lebens, der für das ewige, unbegrenzte Leben steht, durch Engel mit flammendem Schwert bewachen. Warum? Damit der Mensch nicht weiterhin von diesem Baum isst und in diesem Zustand, wie er nun war, ewig leben müsste. Und der Mensch hat damit den Zugang zum ewigen Leben verloren und ist dem Tod preisgegeben. Jeder, der zurück will, muss an den Bewacherengeln mit dem flammenden Schwert vorbei, am heiligen Gericht Gottes. Kein Mensch ist dazu in der Lage. Jeder würde nur in das offene, flammende Schwert laufen. Das wäre Selbstmord. Doch noch einmal kurz zurück ins Paradies, kurz vor dem Rauswurf. nach dem Sündenfall, als Adam und Eva sich vor Gott verstecken wollten, suchte Gott den Menschen auf und fragte: Mensch, steht so in der Bibel, wo bist du? Er war ja hinterm Busch, ne? Wollte sich vor Gott verstecken. Mensch, wo bist du? Und das gilt auch heute noch. Genauso wie damals. Es hat sich nichts geändert. Damals wie heute sucht Gott Menschen auf. Gott ist nicht ein ferner, unnahbarer, der uns im Stich lässt. Ich habe so eine kleine Mini-Geschichte gefunden, eine himmlische Besprechung. Himmlische Besprechung. Gott fragt seine Engel: Wie können wir die Menschheit erretten? Vorschlag der obersten Engel: Nimm doch alle Unterengel und die können dann sozusagen als gewaltiges himmlisches Heer die Schuld der Menschen auf sich nehmen und an ihrer Stelle für sie sterben. Die Unterengel beeilten sich schnell, einen Gegenvorschlag zu bringen und meinten, die edlen obersten Engel, sozusagen die Ritter der Tafelrunde, seien für diesen ehrenvollen Auftrag doch viel geeigneter. Gott dagegen hatte einen ganz anderen Vorschlag. Gott selbst kommt in Jesus, kein Engel, er selbst kommt. Gott selbst kommt in Jesus mitten hinein in unsere Finsternis, die uns so wenig als Finsternis bewusst ist. Gott holt zurück, was ihm verloren gegangen ist. Das Paradies ist trotz des Sündenfalls nicht zerstört, sondern bleibt zunächst nur verschlossen. Jesus ist der Türöffner zum Paradies, ewigen Leben bei Gott. An den Engel mit dem flammenden Schwert kommt man nur mit Jesus vorbei. Einzige Chance. Mein kürzlich verstorbener Nachbar sprach mich im Hausflur an, sagte mir: Herr Gotti, Sie haben mir erzählt, Gott schaut mich durch Jesus an, durch seine Vergebung. Er schaut nicht frontal auf mich, er hat Jesus dazwischen gestellt und schaut mich durch Jesus an. Und er sagte mir, das hat mir sehr geholfen, dass Sie mir das gesagt haben. Ich habe in meinem Leben einiges falsch gemacht. Gott konnte ich mir nie vorstellen, kann man natürlich auch nicht. Aber dieser Jesus, von dem Sie mir erzählt haben, der ist mir äußerst hilfreich. Vielen Dank. An seinem Todestag rief er mich noch aus dem Krankenhaus an und sagte: Herr Gottsiel, ich war schon auf der anderen Seite. Ich war schon irgendwo fast tot. Die Ärzte mussten mich reanimieren. Können Sie mich morgen besuchen kommen? Und dazu kam es allerdings nicht mehr. Er verstarb noch am gleichen Tag. Aber er hat sein Lebensziel erreicht. Er musste wie jeder von uns durch die Tür des Todes gehen, um bei Gott in Ewigkeit zu sein. Er ist bei Gott. Vor etwa einem Jahr ist ein ganz bekannter Pastor aus Essen im Alter, ich glaube von 86 Jahren, verstorben. Er war auch bei uns öfters am Gospelzentrum, hat dort gepredigt. Und einen Tag vor seinem Tod bin ich dann ins Krankenhaus, habe ihn noch besucht und er war schon weggetreten. Berührte ganz kurz seine Hand und dann schlug er ganz kurz die Augen auf. Wie gesagt, er lach im Sterben, lächelte mich an und sagte: Ach Uwe, du! Und lächelte und machte die Augen wieder zu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sein Tod hatte für mich überhaupt nichts Beklemmendes. Da war nichts Beklemmendes, klar. Die Frau war da, einige seiner Kinder, die er angenommen hatte. Tod ist traurig für die Angehörigen. Trotzdem spürte ich in dem Ganzen, da ist nichts Beklemmendes. Der weiß, wo er jetzt hingeht. Der wartet drauf, der will dahin. Der Tod, so angstmachend er auch sicherlich für viele ist, trennt uns letztlich nicht vom Leben. Das ist doch unsere ganze Hoffnung als Christen. Wenn wir das endlich erreicht haben, bei Gott zu sein, weil das ist nicht nur leicht auf Erden, je nachdem, was einer da mitmachen muss. Uns geht's ja im Jahr 2020 in Deutschland recht gut. Andere Menschen haben da ganz andere Probleme. Das Leben ist beschwerlich, so schön es auch ist. Also ich bin ein Befürworter des Lebens. Ich habe Freude am Leben, damit man mich nicht missversteht. Aber ich kenne auch andere Phasen und weiß um andere Dinge. Und wir müssen unser Ziel erreichen. Der Tod ist die Tür zum Leben. Die Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er, Gott, wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und das finde ich so toll, was jetzt kommt. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Lukas 19, Jesus, wie wir am Anfang sagten, ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch hat Jesus gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir kommen sonst an den Engel mit dem flammenden Schwert nicht vorbei. Letzte Bibelstelle. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jemand hat einmal gesagt, damit schließe ich mit diesem Satz: Weihnachten küsst der Himmel die Erde.